Und soeben erschienen, und zwar wirklich, glaube ich, erst dieses Monat, ist in der Edition Spiecher das jüngste Werk erschienen, die Erzählung Der beste Platz der Welt. Das hat mit diesem Platz zu tun. 2004 hat Hoppe den Spücherpreis der Stiftung Schloss Leuk im Oberwallis erhalten. Und diese Stiftung hat auch eine Homepage, und ich habe da nachgesehen. Dort hat sich Herr Hoppe eingetragen mit folgendem Satz: Dies ist der schönste Ort der Welt. Also der schönste Ort der Welt auf der Homepage. Die Erzählung heißt dann Der beste Platz der Welt. Und bevor ich etwas über die Erzählung sage, möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Ich weiß ja auch, dass Sie 2007 in Innsbruck Writer in Residence waren, und nachdem jetzt der schönste Platz und der beste Platz der Welt schon vergeben ist, wie würden Sie den Innsbruck einstufen, klassifizieren?
Ja, guten Tag und vielen Dank für die schöne Einführung. Das ist eigentlich sehr leicht zu beantworten. Ich habe mich nämlich sehr schnell von dem schönsten Ort getrennt und die Erzählung in den besten Platz umbenannt, weil beste Plätze nicht für die Ewigkeit sind. Beste Plätze kann man wechseln. Und beste Plätze sind nicht geografisch gebunden, das heißt, das kann jede Menge sein. Und in diesem Moment ist zum Beispiel Innsbruck dann der beste Platz.
Das ist sehr schön. Ja, vielleicht nach diesem Festival eventuell dann bald. Nachdem mir Fragen nicht vorgesehen sind, möchte ich mich irgendwie bedanken für diese Frage mit dem Pardon der Mozartkugel. Das ist ein Kafka-Käfer mit Schokogenuss, der sie verwandelt. Ich möchte doch noch ein, zwei Sätze, weil jetzt wir ja aus dem besten Platz der Welt etwas hören werden, dazu sagen. Das ist ein äußerst wirksames literarisches Entschleunigungsprogramm, wie Sie bald merken werden. Dieser Text ist ein erholsamer Kurzurlaub mit poetischer Vollpension, so habe ich es empfunden. Und nachdem Felicitas Hoppe morgen ein anderes Programm machen wird, möchte ich auch darauf, also für morgen dann schon Werbung machen. Aber schließen möchte ich eigentlich mit einem Zitat aus Johanna. Zitat auf Seite 45. Nur für den Fall, dass Sie das einfacher lieben, sagte ich, erst die Stimmen, dann die Visionen. Alles beginnt ja wie immer im Kopf, und im Kopf ist es dunkel, vielleicht sogar finster, bis endlich einer kommt, der den passenden Lichtschalter findet. Und irgendeiner kommt immer vorbei. Ja, in diesem Sinne, auf dass Sie in den nun folgenden Lesungen ein wenig erleuchtet werden. Viel Vergnügen mit der Lesung von Felicitas Hoppe.
Ja, einen guten Nachmittag. Hören Sie mich gut oder halt es, hätte ich jetzt fast gesagt. Es halt. Ja. Ganz vielen Dank für die schöne Einführung. Diesen Käfer werde ich natürlich erst nach der Lesung essen, damit mich die Schokolade nicht jetzt verwandelt. Es fällt mir ganz schwer, mich zu entscheiden, was ich Ihnen vorlesen möchte, weil eigentlich alles gut in diese Gegend passt. Ich war gerade in Hall spazieren, und vielleicht wissen einige von Ihnen, dass ich eine große Leidenschaft für Ritter und das Mittelalter habe. Mein Iwein gibt es unweit von hier auf der Burg Rodeneck. Da sind die Iwein-Fresken zu bewundern. Eigentlich passen meine Bücher besser nach Innsbruck und nach Hall als nach Berlin, wo ich seit 25 Jahren lebe. Über Berlin habe ich in meinem ganzen Leben keinen einzigen Text geschrieben. Und dafür aber über andere Orte, und ich habe mich entschieden, die Ritter, also Johanna und meinen Iwein auf morgen zu verschieben, und möchte sie heute einfach zum Reisen einladen und lese aus einem meiner ältesten Bücher ein ganz kurzes Stück, nämlich aus dem Pigafetta, und dann aus meinem jetzt tatsächlich jüngsten Buch, Der beste Platz der Welt. Pigafetta erzählt die Geschichte einer Weltumrundung auf einem Containerfrachtschiff von Hamburg nach Hamburg. Und diese Reise besteht sozusagen, findet statt auf einem Schiff mit 17 Mann Besatzung und einigen sogenannten zahlenden Gästen. Das sind Menschen, die verrückt genug sind, sich auf ein Frachtschiff zu setzen, auf dem nichts passiert, und einfach dort mitzureisen. Das ist eine Tourismusform mittlerweile, also nichts Erfundenes. Sie können selber auch solche Frachtschiffreisen machen. Ich habe das 1997 gemacht. Pigafetta heißt das Buch, weil die erste Weltumsegelung, die überhaupt jemals stattfand, 1519 bis 22, vom Generalkapitän Magellan unternommen wurde, und sein Chronist war der Italiener Pigafetta. Der ist sozusagen Patron auf meinem Schiff und hat diesem Buch den Namen gegeben. Und ich lade Sie jetzt zu ein paar Minuten Schiffsreise ein und dann gehen wir dahin, wo wir eigentlich schon sind, nämlich in die Berge. Denn der beste Platz der Welt ist in den Bergen und Sie werden dann sehen, wie Meer und Berge miteinander im Zusammenhang stehen. Jetzt aber müssen Sie sich vorstellen, dass wir im Atlantischen Ozean sind, unterwegs von Le Havre nach New York auf einem Containerfrachtschiff. Die zahlenden Gäste sitzen in der Messe und versuchen zu essen, was sehr schwer ist, denn das Wetter ist unglaublich schlecht, es ist sehr stürmisch und man diskutiert darüber, was zu tun ist im Fall einer Havarie und kommt sehr schnell zu dem Ergebnis, dass man überhaupt nichts tun kann. An diesem Tisch sitzt ein Makler-Ehepaar, ein französischer Klempner, ein englischer Geograf und eine Erzählerin. Also, Atlantischer Ozean, sehr schlechtes Wetter. Das Wetter war fürchterlich. Die alte Welt zerbrach wie ein Tontopf. 6 Tage und 6 Nächte, falscher Anfang, Entschuldigung. Falsch aufgeschlagen. Also, wir sind in der Messe. In Wahrheit besteht die einzige Aussicht auf Rettung darin, sich mit der Strömung treiben zu lassen, in der Hoffnung auf ein anderes, vorüberfahrendes Schiff. Immer war es der Geograf, der als erster ein Schiff entdeckte, denn er führte den Blick auf das Fenster, den Vorsitz am Tisch der zahlenden Gäste, sehr zum Ärger von Herrn Hapolati, dem Makler aus Bremerhaven, der auf Hochzeitsreise war und der jüngeren Frau Hapolati gern etwas geboten hätte. Aber weil sie nach dem Geografen an Bord gekommen waren, saß er jetzt mit dem Rücken zum Fenster und versuchte jedes Mal auf dessen Zuruf seine Hast und seinen Hass zu verbergen. Er warf einen langen, prüfenden Blick auf das Wasser, dann drehte er sich zu seiner Frau um und flüsterte ihr, oh Geliebte, ein Schiff ins Ohr. Wobei er immer ein wenig spuckte, denn ihm fehlte ein Zahn im unteren Kiefer. Erst wenn das Schiff längst verschwunden war, stand Frau Hapolati auf, drückte ihr Gesicht am Fenster flach und versuchte, Begeisterung auszudrücken. Und aus Höflichkeit drehten auch die Offiziere am Nebentisch noch einmal die Köpfe leicht zum Fenster hinüber. Nur der französische Klempner, der seit Le Havre sprachlos und mit dem Rücken zur Wand an unserem Tisch versuchte, sich allmählich in einen Passagier zu verwandeln, hielt den Kopf hartnäckig gesenkt. Zwischen den Tischen lief lautlos und lächelnd wie ein Artist der philippinische Stuart. Er lächelte auch bei hohem Seegang, wenn Frau Hapolati nicht mehr zu den Mahlzeiten erschien und es sogar am Tisch der Offiziere stiller wurde. In der Küche klirrten die Teller, der Koch drehte das Radio sehr laut und der Geograf verzichtete auf die großen Gesten, mit denen er sonst während der Mahlzeiten Landkarten aus der Luft schnitt. An den Tischen gerieten die Manieren ins Wanken. Die ganze Anstrengung richtete sich jetzt auf die Beherrschung von Messern und Gabeln über dem Abgrund. Und hätten der Klempner und ich nicht gelegentlich unsere Arme nach dem Stuhl des Geografen ausgestreckt, er wäre zwischen uns samt Teller und Suppe ins Nichts gerutscht. Dabei sind die Regeln einfach und rasch zu erlernen. Bei schlechtem Wetter weniger Suppe in die Teller. Bei noch schlechterem Wetter Verzicht auf die Suppe. Den Kaffee, den Tee, das Wasser nur auf halbe Höhe einschenken und immer die Zeit zwischen 2 Wellen nutzen. Im Zweifelsfall essen statt sprechen und immer eine Hand an der Kante des Tisches. Man muss sich vertäuen, verankern, einrasten wie die Türen und Schubladen an Bord. Früher führten wir noch die Suppe mit dem Löffel zum Mund und nicht den Mund zur Suppe. Das ist jetzt vorbei. Das Wetter war fürchterlich. Die alte Welt zerbrach wie ein Tontopf. 6 Tage und 6 Nächte brüllte der Sturm, es brüllte die Flut und in der eigenen Kabine nebenan stöhnte Frau Hapolati, die es satt hatte, die Gattin eines Maklers zu spielen, der auch nur ein Gast auf Erden ist, in diesen geliehenen Zimmern über dem Ozean. Dann begann es zu regnen. Herr Hapolati biss bei Tisch die Zähne zusammen und drehte sich auch nicht mehr um, wenn der Geograf von Schiffen an einem Horizont sprach, der hinter dem Vorhang aus Wasser immer nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen war und dann wieder hinter den Wellen verschwand. Am 7. Tag versprach uns der Kapitän besseres Wetter Aber als ich um 7:30 die Messe betrat, saß der Klempner allein unter der schwankenden Uhr und war damit beschäftigt, über einem rohen Stück Fleisch ein Ei aufzuschlagen und mit frischen Zwiebeln zu belegen. Weil ich den Steward nicht enttäuschen wollte, setzte ich mich dazu und bestellte dasselbe. Da hob der Klempner plötzlich den Kopf, schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und schrie die schöne und einfache Predigt der Klempner gegen das Heimweh und die Seekrankheit im Auge des Sturms. Travailler et manger. Der Mensch braucht einen Glauben und auf 9 Meter hohen Wellen, was nicht hoch ist, rohe Eier auf Fleisch. Beim Schneiden der Zwiebel beginnen die Augen zu tränen, der Blick trübt sich und man hört langsam auf, sich an Landschaften zu erinnern. Ich schloss die Augen, schob den ersten Bissen in den Mund und begann vorsichtig zu kauen. Da ertönte das Alarmsignal. Ich ließ die Gabel fallen, stürzte hinauf in meine Kabine, legte die leuchtende Schwimmweste an und rannte hinunter auf das 2. Aufbaudeck. Der Kapitän war nirgends zu sehen. Der 1. Offizier zählte die Matrosen, die Helme und Westen über die Schultern geworfen, gelangweilt um das Rettungsboot herumstanden. Es fehlte der Koch. Der philippinische Feigling, schrie der Offizier. Die Matrosen verstanden ihn nicht und lachten. Hinter mir stand Herr Hapulati und verhandelte mit dem 2. Offizier, der eine wegwerfende Handbewegung machte und sagte, Sie können ihr nachher erklären, wie man sich rettet. Hinter Herrn Hapulati stand der Geograf, weiß im Gesicht, die Hand mit dem Hut auf dem Kopf, das Kinn eingeklemmt in den Reißverschluss einer englischen Jacke, die Schuhe sorgfältig geschnürt. Der Klempner kam in Sandalen und kurzen Hosen und erhielt eine Rüge. Ich stimmte ein Seemannslied aus meiner Schulzeit an, von Männern, die, weil sie unbedingt auf Kaperfahrt wollen, Bärte und einsilbige Namen tragen müssen. Aber niemand fiel ein. Nacheinander traten wir an und stiegen in das raketenförmige Rettungsboot. Der 1. Offizier schloss von außen die Tür und ich hörte auf zu singen. Drinnen war es eng und stickig. Der Geograf keuchte und drückte sich in den Sitz neben mir. In der Dunkelheit hinter mir lächelte der Steward. Vorne an meiner Rettungsweste war eine kleine Lampe befestigt, damit man mich besser sehen kann im Ozean. Im Licht der Rettungslampe überflog ich ein letztes Mal die Sicherheitsrolle, die Pigafetta mir mit auf den Weg gegeben hatte. Verlassen Sie das Schiff nur auf Befehl. Ruhe und Umsicht bewahren. Genau nach der Sicherheitsrolle handeln. Auf keinen Fall Kleidungsstücke ablegen. Vor dem von Bord gehen reichlich warme Flüssigkeit keinen Alkohol zu sich nehmen. Nach Möglichkeit nicht ins Wasser springen. Im Wasser zusammenbleiben. Signalpfeife benutzen, um treibendes Rettungslicht sammeln. Kräfte sparen. Unnötiges Schwimmen vermeiden, an treibenden Gegenständen festhalten, so viel Rettungslicht und Treibholz wie möglich sammeln, daraus einen Kasten bauen mit Kammern darin und zwar so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen sei die Weite und 30 Ellen die Höhe, oben an ein Fenster machen, mitten in die Seite eine Tür setzen, 3 Böden einziehen, einen oben, einen in der Mitte, den 3. in der Höhe, denn siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen, auch die Mönche. Aber du sollst in den Kasten gehen und in den Kasten tun ein Fass Wein und allerlei Tiere und das Ehepaar Hapulati, dass sie lebendig bleiben bei dir. Das ist eine kleine Kostprobe aus Pigafetta. Diese Reise ist jetzt 12 Jahre her, liegt sehr lange zurück. Die Reise hier in diesem Buch geht gut aus. Es kommt fast niemand ums Leben. Während auf der historischen Reise, die Magellan damals unternahm, von 350 Seeleuten, es waren 5 Schiffe, ganze 15 zurückgekehrt sind. Von 5 Schiffen blieb 1 übrig. Und der nicht seefahrtskundige Chronist Pigafetta gehörte zu den wenigen Überlebenden. Also er hat buchstäblich Glück gehabt. Die Seefahrt ist nach wie vor nicht ungefährlich, aber sie ist in erster Linie langweilig. Und davon erzählt dieses Buch auch. Und jetzt mache ich einen ganz großen Sprung und gehe vom Meer in die Berge, denn wenn es etwas gibt, wovor ich allergrößten Respekt habe, sind es die Berge. Es ist eigentlich nicht das Meer. Es sind zwei Landschaften, die sich ja auf den ersten Blick sehr, sehr stark unterscheiden. Sie kennen die Berge besser als ich. Mich hat der von Ihnen freundlicherweise erwähnte Preis in die Berge gebracht. Ich bin in Niedersachsen geboren, das Sie vielleicht nicht kennen, aber Sie ahnen, dass es dort nicht bergig ist, sondern bestenfalls hügelig. Sodass ich lange überlegt habe, ob ich diesen Preis annehmen möchte, weil ich mich fragte, was habe ich in diesen Bergen verloren? Was hat es mit den Bergen auf sich? Ich habe mich dann aber entschieden, den Preis anzunehmen, ohne das Wallis jemals gesehen zu haben und dachte, okay, riskiere es einfach. Fahr hin und sag zu, dann sitzt du in der Falle und musst durch. Das führte dazu, dass ich dann 5 Jahre lang regelmäßig ins Wallis fuhr und meine ersten Jahre im Wallis habe ich dort, so seltsam es klingt, in einer Kirche gewohnt. Es gibt dort am Ort eine kleine Kirche und an dieser Kirche eine Einsiedelei. Und in dieser Einsiedelei habe ich gewohnt und im Übrigen dieses Buch Johanna geschrieben. Insofern ist dieser Ort für mich sehr wichtig geworden. Ob es wirklich der beste Platz der Welt ist, darüber mag dann jeder für sich entscheiden. Ich lese Ihnen jetzt einfach ein Stück aus dieser kleinen Erzählung, Der beste Platz der Welt. Und wir wechseln damit das Verkehrsmittel, nämlich vom Schiff auf die Bahn. Sie wissen, dass die Schweizer eines der besten Bahnsysteme der Welt haben. Und die Schweizer, so harmlos sie auf den ersten Blick scheinen, sind ja die größten, wahnsinnigsten Ingenieure von allen. Und Sie wissen vielleicht, dass die Schweizer im Moment im Begriff sind, den längsten Tunnel der Welt zu bauen. Das ist das große NEART-Projekt. Im Moment ist der längste Tunnel der Welt noch in Japan. Der zweitlängste ist der Tunnel zwischen England und Frankreich, der unter dem Meer hindurchführt. Der drittlängste ist ein Tunnel zwischen Bern und Visp, was im Oberwallis liegt. Auch davon erzählt dieses Buch. Aber der längste Tunnel der Welt, ich weiß nicht genau, wann er fertiggestellt wird, der kommt auf uns zu und den werden die Schweizer machen. Der beste Platz der Welt. Das erste Kapitel heißt Einsiedeln. Aber dann, ich hielt uns längst für verloren, erblickten wir in der Ferne ein Licht und erreichten doch noch das Ende des Tunnels. Auf dem Bahnsteig in Visp zerstreuten sich grußlos die Reisenden, als hätten wir niemals das erhabene Schicksal geteilt, gemeinsam einen Berg zu durchqueren. Übrig blieb, trotz des Wetters in leichtem Schuhwerk, ein gut gekleideter Mann, der entschlossen nach meinem Koffer griff, während ich mit der einfallslosen Verlegenheit des Gastes die Pünktlichkeit der Schweizer Bahn und die Wunder des Ingenieurwesens lobte, die es dem Reisenden erlauben, mühelos auch noch den hintersten Winkel der Welt zu erreichen. Es war dunkel, mir kalt, dicht fiel der Schnee, ich sah die Hand nicht vor Augen, erst recht keinen Ort. Nur den Mann mir zur Seite, der meinen Koffer leichtfüßig durch den Schnee zog und im Kofferraum seines Wagens verstaute, um danach mit beherzter Geschwindigkeit durch die Nacht zu fahren. Hinter mir auf dem Rücksitz stand eine hohe Papiertüte, in der Dinge, Lebensmittel, vielleicht sogar Weinflaschen, hoffte ich, leise klappernd gegeneinander stießen und auf der, wie ich später beim Aussteigen sah, in großen Buchstaben Migro stand. Ein tröstliches Wort für den, der dem Tunnel entkommen ist, das nach Rettung und Heimkehr riecht. Allerdings kam ich weder heim noch nach Hause, dafür hoch hinaus in die Walliser Berge, die mir bis heute fremd sind, wie ich ihnen. Wir bestaunen uns nach wie vor gegenseitig. Ein Zug fährt ab von Berlin, drin sitze ich, ohne die geringste Ahnung, wohin er mich bringt. Was einmal eine Weltreise war, Kutschen und Kutscher, Maultiere, Pässe und Gletscher, viel Geduld und höchste Gefahr ist heute immer noch eine. Nur der Aufwand an Zeit ist kleiner geworden. Die Entfernung ist trotzdem dieselbe geblieben zwischen mir und den Menschen und ihrer Landschaft. Lauter schroffe Abgründe zwischen den Sprachen. Weh dem, der nichts als sein hohes Deutsch kann. Man erkennt ihn auch im Dunkeln an seiner Zunge. Wahr ist, dass man in kaum mehr als 10 Stunden von Berlin über Bern nach Visp kommen kann, dank eines Tunnels zwischen Frutigen und Raron, knapp 15 Minuten perfekter Dunkelheit, vor denen ich mich nach wie vor fürchte. eine kurze rasende Ewigkeit, zwischen lauter Reisenden, die halb schlafend, halb lesend nur so tun, als ob sie schlafen und lesen, denn sobald man wagt, die Augen zu öffnen, sieht man sie unruhig mit Telefonen hantieren, aus Angst keine Nachrichten mehr zu empfangen. Hin und wieder heben sie die Köpfe und drücken die Hände wie Scheuklappen an die Schläfen gelegt, ihre Stirnen gegen die Scheiben und starren durch die Fenster gegen die Tunnelwand, als könne man dort das Tempo entziffern, mit dem der Zug haltlos durch die Dunkelheit rast und uns einredet, wir hätten nichts zu befürchten, weil wir, solange wir schnell genug sind, unser Schicksal jederzeit überholen. Kein Einwand. Man kommt immer irgendwo an, von mir aus auch in der Ewigkeit. Aber ich mag keine Abkürzungen. Ich mag weder Tunnel noch Bücher darüber. Sie betrügen uns um die Wirklichkeit, um den Blick auf den Berg und sein Tal. Und wenn ich Tunnel sage, meine ich Tunnel, die reine Erfahrung und meine Erinnerung an ein Hotel in Moskau, in dem ich vor Jahren in einem Fahrstuhl zwischen dem 23. und 24. Stock mit lauter wetterfest gekleideten Menschen stecken blieb und kurzfristig glaubte, dies sei der letzte Ort der Welt, meine kleine, schäbige Endstation. Denn das Hotel war heruntergekommen. Seit Tagen hing die Kabine schief in den Seilen, wie eine schlecht gewartete Gondel, in der Platz war für 5. Wir dagegen, leibhaftiger Verstoß gegen jede Sicherheit, waren zu 10. 9 davon in Pelze gewickelt, auf den Köpfen Kappen mit Ohrenklappen, während draußen Schnee fiel, den ich nicht sah, dafür roch und schmeckte. Ich schwitzte entsetzlich. Aber anstatt mir den Mantel vom Leib zu reißen, was wegen der Enge unmöglich war, begann ich zu beten. Aber was betet man zwischen Himmel und Erde in einer Moskauer Fahrstuhlkabine, wenn man wie ich wenig Russisch kann und sich auch über dem 20. Stock der Erde näher fühlt als dem Himmel? In Moskau kam ich nach knapp 10 Minuten davon, aber bis heute bin ich Knecht meiner Platzangst geblieben, der leisen Ahnung davon, was es bedeutet, für immer lebendig begraben zu sein, egal ob in einem russischen Fahrstuhl, einer Gondel mit Aussicht auf Zermatt, einem Flugzeug über dem Atlantik oder in der Kabine eines Frachtschiffes auf dem Pazifik, mit dem ich vor Jahren rund um die Welt fuhr und das nach wie vor ganze 3 Wochen braucht, um von Panama nach Tahiti zu kommen, ohne Festland in Sicht, an trüben Tagen nicht einmal eine Insel. Der friedliche Ozean ist das größte Gefängnis der Welt, uferlos und kein Ende in Sicht, was die Erde nicht größer macht, sondern schrumpft, weil uns die nasse, salzige Leere auf den Leib rückt und danach auf die Seele, bis am Ende beides verkäuflich ist. Wer gefangen ist, treibt ja Handel mit allem. Wie man sieht, bin ich, was die Erprobung von Körper und Seele betrifft, niemals besonders kleinlich gewesen. Aber aller Übung zum Trotz kostet es mich nach wie vor Mut, einen Zug von Bern nach Visp zu besteigen und durch den Tunnel hinauf ins Wallis zu fahren. Ich habe die ganze Welt bereist, aber ich fürchte mich, hinauf in die Berge zu kommen, um dort einen Preis entgegenzunehmen mit Blick auf ein Tal, das ich noch nie gesehen habe und das ich vielleicht gar nicht sehen will, weil ich Zeit meines Lebens nur davon träumte und bis ans Ende weiter nur davon träumen will. Denn dies ist der beste Platz der Welt, wo man morgens das Licht aus hohen Kannen hinunter ins Tal gießt, mittags Schatten hinter hölzernen Läden sucht und abends auf kleinen Terrassen sitzt, um die Entfernungen zwischen Himmel, Gipfeln und Erde zu schätzen, zwischen Weißhorn und Schwarzhorn, zwischen dem 30. und dem 40. Stock, ohne jemals zu einem Ergebnis zu kommen. Man misst hier nämlich in Dezilitern, und in 2 bis 3 Sprachen, weshalb der Gast leicht den Überblick verliert. Und während die anderen längst auf dem Heimweg sind, sitze ich immer noch rechnend neben dem Mann mit den leichten Schuhen, der durch den unablässig fallenden Schnee fährt und die Gegend in leuchtenden Farben preist, als wolle er mit seiner Rede kurzfristig den Schnee zum Schmelzen bringen. Aber der Schnee schmolz nicht, sondern wurde dichter und dämpfte die lebhafte Stimme des Mannes, die sich allmählich nach oben verschob und immer leiser zu werden schien, bis sie sich in der Ferne in die Stimme meiner verstorbenen Tante verwandelte, was mich kaum überrascht, denn meine Tante ist die einzige aus unserer Familie, die es vor mir gewagt hat, ohne Begleitung vom norddeutschen Flachland hinauf in die Walliser Berge zu reisen. Dort, so erzählt die Familienlegende, sei sie Jahr für Jahr in den Sommerferien, kurzfristig frei vom deutschen Schuldienst, so lange durch die Schweizer Berge gewandert, bis ihr Herz sich so sehr an die Gegend verlor, dass es schließlich fast kein Zurück mehr gab. Nur mit äußerster Mühe und Disziplin, nicht umsonst war die Tante Lehrerin, sei es ihr damals gelungen, jedes Jahr gegen Ende August und gegen ihr Herz doch wieder die Koffer zu packen und in einen Nachtzug Richtung Hannover zu steigen. Hannover, wo liegt das, habe lachend der Wirt zum Abschied gerufen, in einer Sprache, von der meine Tante bereits nach dem dritten Sommer behauptete, sie sei ihrer mächtig, weshalb sie sich bloß das Haar aus der Stirn schob, es wurde auch in den Bergen nicht grau, und zurückrief, das wird von Fiesch, geht dich nichts an, denn wo ich herkomme, da kannst du nicht sein, aber wo du bist, dahin kehre ich immer zurück. Unser Glück. Zwar sprach meine Tante niemals von Herzen, dafür fuhr sie jedes Jahr wieder ins Wallis und kam mit vollen Händen zurück, mit großen Klötzen stinkenden Käses und riesigen Tafeln Schokolade. Den Käse brachte sie dreifach eingewickelt in dicken Mänteln aus Silberpapier, was nichts nützte. Der Kühlschrank roch danach bis weit in den Herbst, wenn die Schokolade längst verschwunden war und sich auch niemand mehr an die Ansichtskarten erinnerte, die meine Tante aus den Bergen geschickt hatte. Post aus einer fremden Welt, voller fremder Menschen, Tiere und Pflanzen, lauter Karten, von denen sich Jahre später lauter unbeschriebene Duplikate in ihrem Nachlass fanden, zusammen mit Stapeln von Wanderkarten und Reiseführern, in denen stand, warum sich im Wallis die arktische und die spanische Schweiz begegnen, wofür wir uns noch weniger interessierten als für die sorgfältig gepressten Bergblumen zwischen den Seiten. Das Pflücken verbotener Blumen war vermutlich die einzige Straftat, die unsere Tante jemals begangen hat. Und ich glaube, sie beging sie mit großem Vergnügen, heimlich und glücklich und jeden Sommer. Aber wir suchten in ihrem Nachlass keine Trockenblumen, sondern die Wahrheit und wurden nicht fündig. Für den Fall, dass es jemals Spuren gab, hatte sie alle verwischt. Kein Wirt von Fiesch, keine eifersüchtige Wirtin in den Akten, keine Wanderbekanntschaft, nicht der kleinste Hinweis darauf, meine Tante habe, nachdem sie begonnen hatte, ihre Reisen vom Sommer in den Winter zu verlegen, den leisen Versuch unternommen, sich in einen Skilehrer zu verlieben. Wir mussten alles selber erfinden. Sogar die Rechnungen, denen sich für die Geschichte entnehmen lässt, was meine Tante abends gegessen hat und dass sie gelegentlich selber den Schnaps trank, den sie später mit nach Hause ins Tal brachte. Das einzige Foto, das von den Reisen ins Wallis geblieben ist, fand ich zusammen mit einem mit alten Blumen bestickten Halstuch in der Innentasche einer tiefgrünen Wanderjacke. Es zeigt meine Tante auf einem Alpenpass neben einer Walliser Nonne in Nonnengewand, weshalb es schwerfällt, sich vorzustellen, Tante und Nonne hätten jemals gemeinsam die Berge bestiegen oder womöglich zusammen in Gondeln gesessen und von oben herab auf Zermatt geblickt. Trotzdem trage ich dieses Bild immer bei mir, weil meine Tante, die es sorgfältig vermied, fotografiert zu werden, darauf ungewohnt leicht und glücklich aussieht. Sie trägt eine zu große Sonnenbrille und lacht, wie eben erst angekommen. Einsiedeln heißt einen Platz finden, einen Ort, eine Stelle oder wenigstens eine Ecke, irgendetwas, woran beim wiederholten Versuch im Dunkeln doch noch voranzukommen, plötzlich unerwartet der Fuß stößt und Halt sucht, in der Hoffnung auf eine Schwelle zu stoßen, vielleicht sogar auf eine Stufe nach oben. Man steht also still und holt Luft und beschließt, länger zu bleiben, weil man der Versuchung einfach nicht widerstehen kann, genau hier, auf der Stelle, auf den Morgen zu warten und dabei zuzusehen, wie es zwischen den Bergen langsam hell wird, damit man endlich von oben ins Tal blicken kann, um zum ersten Mal den Atlantik zu sehen. Denn bis heute ist wenig bekannt, dass wer wirklich den Ozean sehen will, egal ob atlantisch oder pazifisch, hinauf in die Walliser Berge muss, weil sich das Meer nicht vom Meer aus erkennen lässt. Erst von hier oben lässt sich begreifen, was die Versenkung in einen Anblick bedeutet, während man unten von Bewegung und Wellen umzingelt, nichts betrachten kann, weil alles vorüberzieht.